SWR Kultur. Gast vor acht.
SWR Kultur am Abend. Sie heißen Whirlwind, Pinbot, The Getaway oder Twilight Zone. Oder vielmehr hießen sie so, denn viele von ihnen gibt es nicht mehr. Früher standen Flipper in fast jeder Kneipe irgendwo in der Ecke. Große Kisten mit einem schrägen Spielfeld, auf denen man mit kleinen, über Tasten zu bedienenden Hebel eine oder mehrere Metallkugeln im Spiel halten musste. Und für Treffer auf verschiedene Spielelemente gab es Punkte. Außer einem Highscore gab es auch nichts zu gewinnen. Diese Spielautomaten waren just for fun. Mittlerweile sind Flipperautomaten vom Aussterben bedroht. Die großen Hersteller haben fast alle die Produktion eingestellt. Was nicht nur mein heutiger Gast vor acht sehr schade findet, der Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard hat ein Buch über die Faszination von Flipperautomaten geschrieben. Welche Rolle sie in seinem Leben gespielt haben, wofür sie in Filmen und Romanen stehen und was ihr Aussterben über die Veränderung in unserer Gesellschaft verrät. Andreas Bernhard, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Der Trost der Flipper heißt Ihr Buch. In welchen Momenten hat Sie ein Flipperautomat getröstet?
Ach, ich glaube, wenn ich mich jetzt beim Schreiben des Buches so zurückerinnert habe an die wichtigsten und schönsten Spiele meines Lebens, so als Kind oder Jugendlicher, dann war es schon sehr oft so, dass man sich nachmittags gelangweilt hat, im Winter vielleicht, wenn man nicht Fußball spielen konnte. Und dann bin ich in München so rumgegangen durch die Viertel und ich hätte ja noch nicht als 10- oder 12-Jähriger in die Kneipen reingehen dürfen. Also habe ich mit einem Freund gefragt, ob man aufs Klo gehen darf kurz. Und die Flipper standen ja immer hinten oder wenn ich auch allein unterwegs war. Und dann haben diese bunten Apparate und die Kugel, die man so ein bisschen im Zaum halten konnte, schon Trost gespendet. Das heißt, ich glaube, gerade so in Zeiten der Langeweile oder der Ödnis, was ja als Kind irgendwie recht massive Gefühle sein können, da waren diese Kisten schon ein sehr verheißungsvoller Trost.
In München sind Sie groß geworden und Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass es da eigentlich überall Flipperautomaten gab. Sie hätten eine Karte der Stadt im Kopf gehabt, schreiben Sie, in der so die wichtigsten Koordinaten die Orte mit Flipperautomaten waren.
Ja, ich hatte jetzt vor ein paar Wochen sogar in München, wo ich manchmal noch bin, einen Freund zu besuchen. Dann sind wir diese alte Strecke abgegangen, so von der Großmarkthalle Richtung Tierpark im südlichen München. Und da konnte man noch an all diesen Orten vorbeigehen, nur dass eben entweder in den Wirtschaften kein Flipper mehr ist oder es sogar gar keine Gasthäuser oder Kneipen mehr sind, sondern, was weiß ich, Büros oder Wohnungen, die umgebaut worden sind. Das heißt, das war so ein Erinnerungsparcours, an dem man aber die eigentlichen Dinge, um die es ging, nicht mehr sehen konnte.
Das ist schon schade. Also es sagt ja auch sehr viel über die Veränderungen in unserer Gesellschaft aus, dass es diese Orte gar nicht mehr gibt.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, es hat mit verschiedenen Dingen zu tun, dass, sagen wir mal, zwischen, ich würde sagen, 1970 und 1985, 90 fast überall diese Apparate standen. Dann gab es noch mal so ein kleines Revival in den 90er Jahren. Aber spätestens seit dem Jahr 1999, als alle drei großen Hersteller aufgehört haben, Flipper zu produzieren, gibt es die eigentlich fast nur noch im privaten Kontext oder ganz selten im öffentlichen Raum. Und ich glaube schon, dass man zwei, drei Ideen haben kann, womit es zusammenhängt. Natürlich die Digitalisierung der Automatenwelt. Also es gibt einfach keine Münztelefone mehr, keine Jukeboxes, keine Flipper etc. Aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen was mit der Veränderung der Arbeitswelt zu tun. Also so wie die Zechen und die Fabriken ausgestorben sind, so sind eigentlich auch die Flipper ausgestorben. Das heißt, sie weisen auf so eine Welt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die von ihrem öffentlichen Raum her und von ihren Arbeitsverhältnissen noch ganz anders war. Mhm.
Welche Automaten, welche Flipper waren Ihre Liebsten?
Na, ich glaube, die mir am meisten in Erinnerung geblieben sind und die ich auch am besten konnte, weil ich sie halt schon sehr früh gespielt habe, waren die gerade aufkamen, als ich das Spielen erlernt habe, also so in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Und da hatte ich Glück, weil genau zu der Zeit, als ich mit meinem Vater oder so oder im Urlaub zum ersten Mal in so Spielhöllen gegangen bin, wie man damals sagte, ging so eine neue Generation von Flipper los. Die elektromechanischen mit diesen schwarz-weißen Anzeigen haben sich verwandelt in elektronische mit einer Computeranzeige. Und diese Flipper sind mir eigentlich bis heute in bester Erinnerung. Die hießen Harlem Globetrotters oder Dolly Parton oder Kiss oder Paragon. Das waren auch die ersten Flipper, die zum Beispiel nach Rockbands und Popbands hießen. Und die sind mir eigentlich am meisten in Erinnerung geblieben.
Eigentlich flippert man ja alleine, aber wie wichtig sind die Menschen, mit denen man diese Leidenschaft teilt?
Na, ich hatte eben diesen einen Freund, der kam immer Freitag Nachmittag zu uns, weil seine Mutter den ganzen Tag arbeiten musste. Und mit dem bin ich dann losgezogen. Und das war natürlich schon toll, zu zweit da praktisch in diese Viertel einzutauchen, in diese Kneipen einzutauchen, für die man noch viel zu jung war. Später war es dann sogar so, dass sich so eine Liebesbeziehung über das Flippern entwickelt hat, weil das war damals, sagen wir mal, Ende der 80er, Anfang der 90er noch eher eine sehr maskuline Tätigkeit, das Flippern. Und wenn es dann mal ein Mädchen oder eine junge Frau gab, die eine totale Könnerin war, dann war die natürlich sofort sehr interessant. Und da habe ich dann eine Frau kennengelernt, die ein paar Jahre lang sehr, sehr wichtig war für mich. Das heißt, das war schon immer sehr kommunikativ. Und deswegen fand ich es zum Beispiel im Kino auch immer so schlimm, wenn da ein Paar geflippert hat und man hat gemerkt, der Regisseur nimmt das überhaupt nicht ernst und die unterhalten sich eigentlich nur am Automat und schauen nur so halb auf die Kugel. Und da wollte ich im Kinosaal fast immer aufspringen und sagen, hey, ihr habt keine Ahnung, wie es wirklich ist. Man will natürlich die Frau beeindrucken und so. Und nee, klar, also das Flippern war einerseits ein Trost für das vielleicht sich allein fühlen oder die Langeweile, aber es war natürlich auch ein sehr kommunikatives Erlebnis.
Flippern hat in Ihrem Leben offenbar eine sehr wichtige Rolle gespielt, aber Sie haben schon angedeutet, Flipper waren auch immer in Filmen oder Romanen präsent, beziehungsweise in sehr bestimmten Filmen und Romanen. Und da Sie Kulturwissenschaftler sind, haben Sie sich natürlich auch die gesellschaftliche Bedeutung von Flippern genauer angesehen. Und darüber sprechen wir gleich. SWR Kultur am Abend. Der Trost der Flipper, so heißt das Buch von Andreas Bernhardt, meinem heutigen Gast vor acht. Über die Faszination des Flipperns für Sie persönlich haben wir gerade gesprochen, aber Sie schauen sich in Ihrem Buch ja auch an, wie Flipperautomaten zum Beispiel in Romanen und Filmen rezipiert werden. Im Tatort tauchten Flipper zum Beispiel vermehrt auf, als Kommissar Schimanski anfing zu ermitteln. Das war ja ein ganz neuer und anderer Typ Ermittler. Einer, der fluchte, sich prügelte und trank und immer ein bisschen fertig aussah und das sich mit dem Gesetz auch selbst nicht so genau genommen hat. Warum passte der Flipperautomat denn so gut zu diesen Tatortfilmen mit Schimanski?
Ja, ich meine, mir ist das als Kind aufgefallen. Ich habe einerseits selber viel gespielt und andererseits tauchte dann im Fernsehen eben vorwiegend in Kriminalfilmen, dann viel in Schimanski-Tatorten der Flipper ständig auf, dann auch ein bisschen später als Student, als ich mich zu interessieren begann, sagen wir mal, für dieses junge deutsche Kino Ende der 60er, Wim Wenders, Herzog, Fassbinder. Überall waren immer diese Flipper so wichtig. Und man hat schon damals gemerkt, dass im Grunde dieser Automat die Streuner anzieht, die Kleinganoven, die Gauner, die es vorziehen, dass das Gesetz nicht so genau weiß, wo die sich jetzt eigentlich gerade aufhalten. Und als ich jetzt das Buch geschrieben habe, ist mir das wieder eingefallen. Und ich dachte, dass das eigentlich eine ganz folgerichtige Sache ist, dass der Flipper eine Maschine war, die keine Daten produziert. Ne? Also sagen wir mal, man ist mit einem Fuß im Gefängnis oder man kommt in eine andere Stadt, wo man nicht unbedingt will, dass Leute wissen, dass man gerade da ist. Dann geht man irgendwo am Rand der Stadt, irgendwo an einer Ausfallstraße in so eine Kneipe und da steht dieser Automat, der einfach keine Spuren hinterlässt. Man wirft 50 Pfennig oder eine Mark rein damals, spielt 2, 3 Spiele, macht vielleicht ein Freispiel, geht wieder und niemand weiß, dass man da war. Mhm. Und ich glaube, von heute aus gesehen, wo jede Tätigkeit, die man unternimmt, Spuren hinterlässt, jedes Videospiel bedarf irgendwelcher Daten, die man hinterlässt, ist das auch kulturgeschichtlich nicht uninteressant. Also dass es vor ein paar Jahrzehnten diesen Automaten gab, der überall stand und der völlig anonym war, mit anonymen Münzen funktioniert hat, keine Spuren hinterlassen hat. Und Godard oder Truffaut hat ja gesagt auf die Frage, was schweißt eigentlich die Regisseure der Nouvelle Vague zusammen? Eigentlich nur eine Sache, hat er gesagt, das Flippern. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses bisschen klandestine, halblegale, anonyme das eigentlich befeuert hat, die Lust am Flippern.
Also der Flipper, der mir aus einem Film einfällt, ist ein eher unrühmlicher Flipper, nämlich der aus Angeklagt. Auf diesem Flipper wird eine junge Frau mehrfach vergewaltigt. Das war ein US-amerikanischer Film. Also auch da stand der Flipper eher für, sagen wir mal, prekäre Verhältnisse, schwierige Verhältnisse.
Ja, vor allem sprechen Sie da was Wichtiges an, das Maskuline am Flipper. Ne? Also wenn man sich die Motivscheiben des Flippers heute ansieht, dann hat man ja zumindest bis in die 80er Jahre hinein ganz oft so Pin-Up-mäßige Darstellungen von Frauen. Dann hat Umberto Eco zum Beispiel mal darüber geschrieben, dass der männliche Spieler, der im Grunde vor dieser horizontalen Scheibe in Hüfthöhe steht, natürlich, wenn er flippert, auch den Geschlechtsakt imitiert. Das heißt, der Flipper hat immer mit einer männlichen Sexualität gespielt, auch mit der Frau als Lustobjekt gespielt. Und insofern ist dieser Film, auf den Sie anspielen, Angeklagt, natürlich eine sehr, sehr harsche, sehr, sehr deutliche Ausformung, etwas, was im Flippern immer schon angelegt war, genauso wie der Flipper auch immer eminent weiß war. Also es gibt ungefähr 100 Flipper mit weißen Rockbands als Motiv, aber nur 3 in der gesamten Geschichte des Flipperns mit schwarzen Protagonisten. Und ich glaube, dieses weiße männliche Vergnügen hat auch ein bisschen dafür gesorgt, dass er in den Hintergrund geraten ist, gerade als schwarze Musik, Hip-Hop etc. die Popkultur zu dominieren begonnen hat. Und heute, das ist sehr interessant, gibt es in den USA so ein Flipper-Revival, das sehr stark von Frauen vorangetrieben wird. Das ist eine hochinteressante Tendenz.
Was sagt das eigentlich über Menschen wie Sie und mich aus, dass wir die Flipper vermissen bzw. ihrer schieren Menge auch hinterher trauern? Sind wir hoffnungslose Nostalgiker?
Ja, Nostalgie ist so ein schwieriges Wort. Sagen wir mal, wir sind vielleicht ein bisschen sentimental. Das ist vielleicht ein angenehmeres Wort, weil Nostalgie hat immer so was Gegenwartskritisches, was ja nicht unbedingt damit zusammenhängen muss, dass man jetzt die Flipper vermisst. Aber wahrscheinlich ist es relativ klar, wenn man zu einer bestimmten Generation gehört, die in der Kindheit und der Jugend mit solchen Apparaten aufgewachsen ist, dass man die etwas vermisst. Aber das ist natürlich das Interessante, dass sie jetzt gerade zurückkommen. Also einerseits, wie wir gesagt haben, haben die großen Hersteller vor 25 Jahren aufgehört zu produzieren, aber seit ungefähr 8 bis 10 Jahren gehen die Produktionszahlen wieder in die Höhe. Und ich war jetzt gerade ein paar Monate in den USA und da gibt es in jeder größeren Stadt jetzt so neue sogenannte Barcades, also Bars, Arcades, so Mischung aus Bars und Spielhallen. Und da sind Turniere und jeden Tag spielen viele Leute und eben vor allem auch junge Frauen. Und wie gesagt, das ist eine unerwartete und sehr schöne Entwicklung eigentlich.
Und Sie flippern auch immer noch heute?
Ja, ja. Also man kann da auch in so ein Paralleluniversum einsteigen, so Turniere und so. Es gibt irgendwie eine Weltrangliste mit 80.000 Spielern drauf. Und wenn man will, kann man jedes Wochenende irgendwo Turniere spielen. Also es kommt wieder ein bisschen.
Der Trost der Flipper, so heißt das Buch des Kulturwissenschaftlers Andreas Bernhard, erschienen im Klett-Cotta Verlag mit vielen wunderbaren Geschichten vom Flippern. Herr Bernhard, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.